Inforadio 12:22. Zu Gast bei Ingo Kahle.
Iran, die Revolution entlässt ihre Kinder nicht. Das ist mein Thema heute. In groben Linien möchte ich erörtern, was spielt sich dort ab, wer agiert dort wie, zerfällt das Regime oder wird es nur geschwächt? Und hinter allem die Frage, verträgt sich das Modell einer islamischen Republik mit Demokratie, mit Freiheit im Sinne der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte? Oder aber, wir sehen ja die Brutalität der Sicherheitskräfte, wir hören den kaum verhüllten Schießbefehl des sogenannten geistigen Führers dieser Republik. Ist damit der Beweis erbracht, dass ein islamischer, ideologiebehafteter Staat, der Religion und Staaten eben nicht trennt, zwangsläufig in die Diktatur führen muss? Und schließlich, ist der schiitische Islam, der vom Iran ausgehend eine Hegemonialmacht im Nahen Osten geworden ist, auf dem Rückzug? Ich freue mich darüber, mit einem der besten Iran- und Islamkenner in der deutschen Presse sprechen zu können. Mein Gast ist der Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Paris, Rudolf Kimelli. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Zunächst einmal, Herr Kimelli, die Informationslage wird immer schwieriger. Ist sie ausreichend, um solche Fragen zu diskutieren?
Sie ist eine Zeit lang ausreichend, solange die Informationen, die man hat, noch irgendwie nachhallen. Und vor allen Dingen, solange die Telefonleitungen funktionieren und die Partner, die man dort hat und die man gut kennt und die einem vertrauen, nicht zu sehr überwacht sind, geht das. Das würde natürlich, falls die Situation anhält, im Laufe der Zeit alles abflauen und schlechter werden. Aber das muss ja nicht sein.
Sie sagen, nicht so sehr überwacht. Werden Sie denn überwacht? Kriegen Sie das mit? Bekommen Sie überhaupt noch Informationen? Können die Menschen, die Sie kontaktieren, noch mit Ihnen reden?
Die, die ich kontaktiere und von denen ich weiß, dass es Ihnen nicht schadet, können das. Ich rufe Sie an, Sie rufen nicht mich an, ich rufe an. Wir reden auf Deutsch natürlich überwiegend, wo der Überwachungsapparat nicht so gut ist wie auf Englisch oder sogar auf Französisch. Das hilft schon. Und dann sind es keine Leute, die in der aktiven Politik stehen. Das hilft auch. Bis jetzt kann man sprechen. Das ist kein Problem. Es ist sogar in den letzten Tagen wieder besser geworden. Als die Ereignisse dort heißer waren, haben natürlich alle im Ausland lebenden Iraner ständig angerufen und sich nach dem Wohl ihrer Familie erkundigt. Und da das über 1 Million sind, allein in Kalifornien, waren oft die Leitungen belegt. Aber das war nicht Zensur, das war eine technische Schwierigkeit.
Lassen wir uns erstmal schlicht und einfach erörtern. So viel weiß man ja, wer dort agiert. Es sind unter den Demonstranten sicher Menschen aus unterschiedlichen Berufen und Gesellschaftsschichten, aber vor allem junge Menschen. 60% der Bevölkerung sind um oder unter 30 Jahren alt. Also das sind immerhin mehr als 40 Millionen Menschen. Und man liest nun, diese Jugend sei nicht religiös, obwohl sie ja seit nun 30 Jahren in einem islamischen Staat lebt. Ist also der Versuch, hier streng gläubige junge Menschen zu erziehen, gründlich gescheitert?
Er ist nicht gründlich gescheitert, denn eine gewisse Form islamischen Lebens ist allen selbstverständlich. Dagegen rebelliert eine Minderheit, aber das ist eine Minderheit. Für die meisten ist das so geworden, wie, sagen wir, der Kommunismus in der Sowjetunion in den 60er oder 70er Jahren da. Der war da, den hatte man nicht gern. Man fühlte die Nachteile am eigenen Leib, aber man hatte nicht die Vorstellung, dass sich daran etwas ändern würde. So ist es bis vor 14 Tagen gewesen bei der großen Mehrheit der Iraner. Ich würde eine Einschränkung machen, wenn Sie sagen, die jungen Leute demonstrieren. Bei der ersten großen Demonstration am Montag letzter Woche waren in Teheran, wie man inzwischen vom Bürgermeister weiß, 3 Millionen Leute auf der Straße. Und die marschierten, waren alle Altersgruppen und alle Stände. Da waren Frauen im Chador, da waren Kriegsinvaliden im Rollstuhl, da waren auch einige Mullahs dabei, da waren Studenten, da war alles. Elegante junge Mädchen aus dem Norden, alles. Auf der anderen Seite würde ich darauf hinweisen, jung sind auch die Schläger auf der anderen Seite und jung sind die Revolutionsgardisten und die Basij, die Hilfsmilizen. Es lässt sich nicht so einfach in Junge und Alte teilen, aber natürlich ist das der Veränderungswunsch bei der Jugend am größten. Das ist ja überall so.
Wenn wir jetzt mal diesen Veränderungswunsch noch weiter spezifizieren, was wollen Sie? Keine Revolution wird berichtet, sondern?
Eine Revolution wollen Sie schon deshalb nicht, weil die letzte Revolution, die von 1978-79, nach Ihrem Empfinden ein solcher Misserfolg war. Dadurch ist für Sie nichts besser geworden. Es wurde nicht alles schlechter, aber was man sich erhofft hatte, das trat nicht ein. Die Vorstellung, dass man das Leben des Landes, das nationale Leben, durch einen Umsturz, einen neuen Umsturz, entscheidend verbessern könnte, die ist bei sehr wenigen Leuten vorhanden. Die meisten sind eher apathisch und glauben, naja, das wird sowieso nichts. Und deshalb ist die Revolutionsbereitschaft gering. Ein anderer Grund, warum die Bereitschaft oder die Befähigung dazu gering ist, das ist, dass das Regime durch seinen Sicherheitsapparat keinerlei organisierte Opposition duldet. Man kann schimpfen, so laut man will und so viel man will, auch gegenüber Unbekannten. Es genügt, einmal im Taxi zu fahren, um das zu merken, oder im Omnibus. Das macht nichts aus. Solange man es sich nicht zu organisieren versucht und etwas zu unternehmen, etwa einen unabhängigen Schriftstellerverband gründen oder eine Gewerkschaft gründen, die nicht in den Händen des Apparats ist, dann wird zugeschlagen. Die Repression ist überall möglich, aber sie ist punktuell.
Kann man sagen, das zielt auf bürgerliche Freiheiten ab?
Das zielt auf bürgerliche Freiheiten ab. Ganz sicher, die Leute möchten sich so anziehen können, wie sie wollen. Sie möchten die Musik hören können, die sie wollen. Das tun sie ohnehin, weil man das natürlich über Satellitenantennen und auch bei Schwarzhändlern im Land überall kaufen kann, was man haben möchte. Sie möchten lesen können, was sie wollen. Das sind die wesentlichen Dinge. Was viel wichtiger ist, sie möchten ein besseres Leben haben. Sie möchten Arbeitsplätze finden. Sie möchten genug Geld verdienen, um heiraten zu können und eine Familie gründen zu können. Das sind die Hauptsorgen. Dagegen, gegen das Materielle, tritt die bürgerliche Freiheit bei sehr vielen fast in den Hintergrund. Aber es ist natürlich, eins geht mit dem anderen. Sind wie Finger an einer Hand.
Wenn Sie die Arbeitslosigkeit ansprechen, die soll ja bei 16-19% liegen, Inflation bei 24%, das ist die Zahl für 2008. Iran hat die zweitgrößten Ölvorräte der Welt. Unter Ahmadinejad wurde viermal so viel Öl gefördert wie unter seinem Vorgänger Khatami. Und dennoch bleibt der wirtschaftliche Aufschwung aus. Woran liegt das?
Das liegt an mehreren Dingen. Das liegt daran, dass Ahmadinejad ein sehr schlechter Wirtschafter ist. Er nimmt das Geld aus der Staatskasse und verteilt es mit vollen Händen an die, die er für bedürftig hält, die es in vielen Fällen auch wirklich sind. Er hat sich damit eine Klientel geschaffen, die an ihm hängt und die ihm auch hilft bei den Wahlen. Das Wahlergebnis ist sicher getürkt, aber es ist nicht so sehr getürkt, wie sich die meisten Leute das vorstellen. Er hat sein Publikum, er hat seine Wähler, und das ist einfach deshalb, weil er überall Geld ausgibt. Er gibt Bargeld aus, er fährt in die Provinzen, die Leute kommen zu ihm, melden ihre Sorgen an, er gibt ihnen etwas. Er hat ein Büro eingerichtet, ein Beschwerde- und Antragsbüro, in dem sind in den letzten Jahren, in den 4 Jahren, die er an der Macht ist, 20 Millionen Briefe eingelaufen. Jeder Brief wird beantwortet und in vielen Fällen wird der Wunsch materiell erfüllt. Dafür geht das Geld hinaus, da bleibt für produktive Investitionen sehr wenig übrig. Das wirft ihm auch die Opposition vor. Ein anderer Faktor ist, dass die Bevölkerung sich sehr schnell erhöht. Es gibt jedes Jahr etwa 1 Million Iraner mehr. Das bedeutet, es kommen auch jedes Jahr 1 Million Leute aus der Schule, die dann Arbeit suchen. Das sind beinahe unlösbare Probleme, selbst für ein fähigeres Regime.
Wir haben jetzt über die Jugend gesprochen, über deren mangelnde Perspektiven. Die Politologin Ann Applebaum, die amerikanische, schrieb diese Woche in der Washington Post, nicht der späte Bush, nicht Obama, nicht das Internet mit Twitter und Facebook hätten die jetzigen Proteste bewirkt, sondern eben die jahrelange Arbeit im zivilen Widerstand, die Frauen geleistet hätten. Was meinen Sie, wie sehen Sie die Rolle der Frauen dort?
Die Rolle der Frauen ist, die kann man gar nicht groß genug einschätzen. Ich würde allerdings nicht so simpel sagen, für den Widerstand. Die Frauen haben in der Islamischen Republik viele Möglichkeiten. Fast alle Berufe stehen ihnen offen, außer Richter. Das ist beispielsweise schwierig. Es gibt auch noch einige andere. Die Mehrzahl der Studierenden sind Frauen, sind nicht Männer. Sie sehen sie in allen Berufen. Wenn ich im Hotel absteige, sind sie an der Rezeption selbstbewusst, sicher, weisen mir mein Zimmer zu, nehmen Beschwerden an, organisieren Taxi, im Flugbüro, überall, in den Banken, das ist gar kein Problem. Frauen können arbeiten und das hat ihr Selbstbewusstsein auch sehr gestärkt. Natürlich haben Frauen an ihrer rechtlichen Situation viel auszusetzen, denn gleichberechtigt sind sie nicht. Die Islamisten sagen, Frauen sind privilegiert, sie genießen einen Schutz, den sie im Westen nicht genießen. Das ist auch nicht ganz falsch, aber so sehen es sehr viele Frauen nicht. Sehr viele Frauen möchten eben so viele Rechte haben, wie Männer haben, im Scheidungsrecht, im sonstigen Familienrecht und so weiter und so fort. Das ist ein Ansatz für oppositionelle Haltung, für eine latente oppositionelle Haltung, die sich dann auch ausdrückt in der hohen Beteiligung von Frauen an den Demonstrationen, die wir gesehen haben. Das, was wir im Westen so anstößig finden, nämlich den Zwang, ein Kopftuch zu tragen, finden die meisten Frauen sehr viel weniger bedrückend. Daran haben sie sich gewöhnt und sie sagen, wir haben andere Sorgen, damit könnten wir leben. Aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist für sie die volle Gleichberechtigung, die berufliche Entfaltung gibt es bereits.
Ich möchte jetzt erörtern, Herr Kemeli, worauf die Entwicklung im Iran hinauslaufen könnte. Zunächst, der in Deutschland lebende iranische Schriftsteller Navid Kermani schreibt diese Woche in der Zeit, nachdem er aus Teheran zurückgekehrt ist, erstaune, Zitat, über den euphorischen Ton der internationalen Kommentare, die die Demonstranten hochleben lassen, Zitat Ende. Herr Kemeli, ist bei der Betrachtung der Ereignisse im Iran auch viel westliches Wunschdenken dabei, so in dem Sinne, dass man diesen Staat, diesen islamischen Gottesstaat, wenn man mal so sagen will, obwohl wir das gleich noch differenzieren, am liebsten zusammenbrechen sähe?
Natürlich, Kermani hat völlig recht. Wir haben uns da in etwas hineingesteigert, in eine Euphorie, die der Lage am Boden dort überhaupt nicht angemessen ist. Wir sehen sofort, wenn eine solche Bewegung ausbricht. Wir sehen sofort einen Messias, einen iranischen Obama, einen Gorbatschow, der das System umändert. Das ist alles nicht der Fall. Die Opposition, die wir gesehen haben, so wie sie sich geäußert hat in Demonstrationen, stellt sich da in spontanen Ausbrüchen des Ärgers, der Wut, auch der Begeisterung, dass sich etwas ändern könnte, der Hoffnung. Aber alles das ist nicht organisiert. Es gibt keine strukturierte Organisation. Das gibt es nicht in Teheran, das gibt es schon weniger, noch weniger im Land. Niemand ist da, der den Demonstranten sagen könnte, heute demonstrieren wir in Shiraz, morgen machen wir das in Isfahan, übermorgen in allen großen Städten. Da ist niemand da. Das hat die Geheimpolizei verhindert. Man kann es überhaupt nicht vergleichen mit dem, was in der Islamischen Revolution 1978, 79 geschehen ist. Die Bilder sehen ähnlich aus. Die Menschenschlangen, die Fäuste schütteln und die damals Tod dem Schah riefen und jetzt Tod dem Diktator rufen. Das sieht ganz ähnlich aus. Aber Khomeini hatte eine Organisation, die bis ins letzte Dorf reichte. Da gab es das Netzwerk der Moscheen, die er langsam für sich gewonnen hatte, anderen Geistlichen abgewonnen hatte. Und da war alles sehr gut zu dirigieren und zu steuern. Alles das fehlt. In den kritischen Tagen der jetzigen Protestbewegung waren ja sogar die Mobiltelefone abgeschaltet, sodass die Demonstranten sich nicht einmal untereinander absprechen könnten. Dort ist gesperrt, hier kommen wir durch. Alles das ging nicht. Das hat die Sache sehr behindert und das hindert mich, wenn ich darüber rede, schreibe, eigentlich von einer Opposition in unserem Sinn zu sprechen. Es ist eine Opposition, natürlich, aber sie ist eben nicht organisiert.
Das heißt, Mousavi ist nicht dieser Kopf.
Mousavi ist sehr schnell zum sichtbarsten Kopf geworden, aber er hat natürlich auch keinerlei Organisation. Er hat ein Büro, von dem aus er telefonieren kann, das kann er immer noch, sein Wahlkampfbüro, das er über den Stichtag hinaus offen gehalten hatte, ist inzwischen geschlossen worden. Er hat keine Zeitungen mehr. Er tut sich da auch sehr schwer. Nicht Mousavi, sondern ein anderer unterlegener Kandidat, Karoubi, wollte eine Trauerdemonstration, eine Trauerkundgebung ansetzen. Er fand dafür keinen Platz in Teheran. Er wusste nicht, wohin er seine Leute dirigieren sollte und mit welchen Mitteln, damit dort nicht schon die Polizei steht. Alles das ist sehr schwer zu organisieren.
Jürgen Habermas, der deutsche Philosoph, ist gerade 80 Jahre alt geworden. 2002 war er in Teheran und hat anschließend gesagt, es wird keine Revolution in der Revolution geben. Die Revolutionäre von 1979 würden, selbst wenn sie Reformer geworden seien und eine ganz andere islamische Republik wollten, nicht gegen das islamische Regime aufbegehren. Würden Sie das bestätigen?
Ja, und ich finde, das hat man gesehen. Mousavi, der führende Oppositionskandidat, war einmal Premierminister. Rezai, der dritte Kandidat, war Begründer und langjähriger Kommandeur der Revolutionsgarden. Karoubi war zweimal Vorsitzender des Parlaments. Das sind alles Leute, die aus dem Apparat kommen. Die kommen nicht von außen. Die wollen den Apparat verbessern, sie wollen ihn effizienter machen und sie wollen ihn für das Volk akzeptabler machen, indem sie die härtesten Kanten abschleifen, die Bekleidungsvorschriften lockern und ähnliche Dinge. Aber sie wollen das Land nicht grundsätzlich ändern. Sie wollen eine islamische Republik behalten.
Solche Veränderungen haben historisch ja bestimmte Voraussetzungen, nämlich, dass es schwere Differenzen zum Beispiel in der Machtelite gibt. Das möchte ich jetzt mit Ihnen herausfinden. Dazu muss man erstmal verstehen, warum Sie, Herr Kemeli, in Ihren Berichten betonen, es handelt sich beim Iran gar nicht um einen Staat der Mullahs. Warum nicht?
Schon deshalb nicht, weil die meisten Mullahs, es gibt wahrscheinlich 100.000, andere Leute sagen, es gibt 200.000, 300.000, aber die besten Einschätzungen liegen so bei 100.000. Das ist auch egal, weil 90-95% dieser Mullahs sich überhaupt nicht politisch engagieren. Sie haben nichts mit der Islamischen Republik zu tun. Die, die im Staat aktiv sind und wichtige Stellen, die wichtigsten Stellen einnehmen, sind eine kleine Minderheit unter den Mullahs. Ein zweiter Faktor ist, seit 4 Jahren regiert Präsident Ahmadinejad. Er ist kein Mullah. Die Leute in seiner Umgebung sind keine Mullahs. Die Pasdaran, seine Kameraden aus dem Krieg, mit denen er vorzugsweise alle Stellen im Staatsapparat besetzt.
Also die Revolutionsgarden.
Die Revolutionsgarden sind keine Mullahs. Er bevorzugt jüngere Leute, Technokraten, Ingenieure, Verwaltungsfachleute, die alle keinen Turban tragen. Turbane sind in seiner Umgebung sehr selten. Wir haben also das Phänomen, dass die jüngere Generation, nicht die, die auf der Straße protestiert, sondern die, die im Apparat hinter dem Staatspräsidenten steht, große Vorbehalte hat gegen das Mullah-Regime, wie wir es nennen. Sie finden, das sind die Honoratioren aus den ersten Jahrzehnten nach der Revolution, die sind behäbig geworden, die haben sich bereichert, die bereichern sich weiter, die wollen ihre Privilegien nicht verlieren. Langsam, langsam wollen Leute wie Ahmadinejad diese Mullahs an der Spitze des Staates, an der Spitze des Systems ablösen. Das ist ganz klar. Und insofern finde ich es mindestens nicht mehr zutreffend, vom Mullah-Staat zu sprechen.
Zweifelnde Geistlichkeit, haben Sie einen Bericht überschrieben, Herr Kemeli. Ein Dutzend Groß-Ayatollahs seien gegen das geistliche Oberhaupt Ali Khamenei. Für sein Amt gäbe es keine theologische Rechtfertigung. Sie hätten auch persönliche Vorbehalte gegen Khamenei. Und vor allem hätten diese Groß-Ayatollahs eine, wie Sie schrieben, latente Sympathie für Bestrebungen, die auf eine Änderung des Systems abzielen. Das überrascht sicherlich nicht nur mich.
Das ist aber eigentlich ganz folgerichtig, denn ein Groß-Ayatollah, von denen es in Iran ungefähr 12 gibt, in der schiitischen Welt insgesamt 18 bis 20, ist ein Mann, der in einer Internationale der hohen Geistlichkeit lebt. Da gibt es solche Leute wie den Ayatollah Shirazi im Irak, der ist viel wichtiger als irgendjemand, der in der iranischen Regierung ist. Und diese Ayatollahs haben, als es darum ging, diese Verfassungsklausel von der Herrschaft des Gottesgelehrten, Velayate Faqih, auf die sich die Herrschaft Khomeinis stützte und auf die sich jetzt sein Nachfolger Khamenei stützt, alle 18 waren dagegen, mit einer Ausnahme. Nur Montazeri, der aber inzwischen in der Opposition ist und einmal Nachfolger von Khomeini werden sollte, hat das akzeptiert. Alle anderen sind im Prinzip dagegen. Sie finden Gott und der letzte Imam aus der Nachkommenschaft des Propheten Mohammed, der auf Erden gelebt hat, die brauchen keinen Stellvertreter. Die können selber agieren oder sie werden erst wieder direkt agieren, wenn dieser letzte Imam, der 12. Imam, eines Tages als Mahdi zurückkehrt. Dann geschieht das wieder. In der Zwischenzeit braucht Gott keinen Stellvertreter. Deshalb sind sie im Prinzip gegen die Islamische Republik, so wie es orthodoxe Juden gibt, die gegen den Staat Israel sind. Das ist insofern folgerichtig und deshalb unterstützen sie Bestrebungen, die dieses Prinzip der Herrschaft des Gottesgelehrten aufweichen wollen, anders definieren, ihm geringere Vollmachten zusprechen, als er jetzt hat, ihn ersetzen durch ein ganzes Gremium. Das sind Ideen, die sind im Schwang, darüber wird diskutiert, das ist nicht ausgegoren. Aber das erklärt, warum die großen Ayatollahs alle sehr skeptisch sind. Und gegen Ahmadinejad sind sie, weil er ihnen zu grob ist und seine Theologie viel zu primitiv ist. Und weil er den Stand, den sie darstellen, in seiner Herrschaftsfunktion, wie ich vorhin sagte, auf lange Sicht ablösen möchte.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle, heute Rudolf Kimelli, Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Paris. Ich möchte diese Differenzen in der Machtelite noch weiter ausloten, Herr Kimelli. Der frühere Präsident Rafsanjani hat sich mit dem Oppositionskandidaten bei der Präsidentenwahl, mit Mousavi, also getroffen. Der Expertenrat, dem Rafsanjani angehört, könnte ja Khamenei, also den obersten geistlichen Führer, entmachten und, wie Sie jetzt gesagt haben, ein solches Führungsgremium einrichten. Wird es dazu kommen?
Das wünscht sich Rafsanjani. Das ist die Idee, die ihm vorschwebt. Aber dafür hat er im gegenwärtigen Zeitpunkt im Expertenrat keine Mehrheit. Der Expertenrat hat 86 Mitglieder. Wie viele ihn dabei unterstützen würden, ist nicht klar, aber die Mehrheit ist es nicht. Es gibt im Expertenrat auch Leute der allerhärtesten Linie, auch einer Linie, die härter ist als die Khameneis. Das soll man nicht vergessen. Eine solche Entwicklung ist normalerweise in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten nicht zu erwarten. So etwas könnte höchstens staatsstreichartig passieren, wenn der Karren in den Graben geht.
Entscheidend ist natürlich die Rolle des Sicherheitsapparates. Gäbe es hier Differenzen, könnte das schnell zum Ende des Regimes führen. Gehen wir es durch. Wie verhält sich das Militär?
Das Militär ist politisch entmachtet. Es gibt keine Generalität, die ein Eigenleben führt und eine eigene Klasse darstellt, die politischen Willen hat und etwas wandeln möchte. Das ist, solange die Islamische Republik besteht, nie sichtbar geworden. Die Armee sind ungefähr 400.000 Mann. Daneben gibt es die 130.000 Pasdaran, die Revolutionsgarden. Man kann davon ausgehen, dass nicht alle Revolutionsgardisten einverstanden sind mit dem, was geschieht. Als der Reformpräsident Khatami zum ersten Mal gewählt wurde, hatte er auch in den Pasdaran-Kasernen einen hohen Stimmenanteil. Und einer der drei abgeschlagenen Präsidentschaftsbewerber von jetzt, Mohsen Rezai, war lange Zeit Kommandeur der Pasdaran. Der wird dort auch Sympathisanten haben, das ist ganz sicher. Aber das führt wohl nicht zu der Bereitschaft zu konspirieren. Und da ist auch die Überwachung innerhalb des Apparats zu groß. Und da gibt es natürlich auch noch verschiedene Branchen der Geheimpolizei, die die anderen überwachen, die das Militär überwachen, die Pasdaran überwachen. Das ist ein ziemlich geschlossenes und wirksames System.
Zwei haben wir also jetzt kennengelernt, Militär und Revolutionsgarden, und dann gibt es eben diese freiwilligen Miliz der Basij. Die treten in brutaler Erscheinung. Warum gibt es diese Truppe? Warum hat sie offenbar so weitreichende Vollmachten? Wer kontrolliert die? Denn offenbar schaffen sie es ja, die Proteste zu ersticken.
Das schaffen sie deshalb, weil sie erstens sehr viele sind. Eine Basij-Gruppe gibt es in jedem Stadtviertel. Sie hat immer ihren Sitz in einer Moschee. Sie wird immer kommandiert von einem Pasdaran, Offizier, instruiert, würde ich sagen, und indoktriniert, nicht in ihren Handlungen unbedingt kommandiert. Es sind junge Leute, es sind Fanatiker, es sind zum großen Teil primitive, dumme junge Leute. Es sind Leute, die materielle Vorteile genießen vom Regime, die unterstützt werden, deren Familie unterstützt wird. Das schafft Bindungen und Interessen und die Bereitschaft, auf die Gegner einzuschlagen. Nun sind die Basij auch nicht alle gleich. Es gibt wahrscheinlich einige hunderttausend bis zu hunderttausend sehr aktive Basij. Es gibt andere, mehrere Millionen, die sind nur Mitläufer, die gehen zu den Treffen, die schreien Allahu Akbar, aber die sind für die Grobarbeit nicht zu brauchen. Immerhin 800.000 ist auch schon ziemlich viel.
Ja, eben, das ist ja ein enormer Überwachungsapparat und deshalb stellt sich ja auch die Frage, wie ist ein solcher Staat anders zu kennzeichnen denn als Diktatur? Mit anderen Worten, ist das jetzt, wie was wir jetzt erleben, der Beweis, dass eben ein islamischer, ideologiebehafteter Staat, der Religion und Staat eben nicht trennt, zwangsläufig in die Diktatur führen muss?
Die Zwangsläufigkeit sehe ich nicht gegeben, denn man hat über Österreich-Ungarn gesagt, das sei eine Despotie, gemildert durch Schlamperei. Das gilt in großem Maße auch für die Islamische Republik Iran. Das funktioniert auf den Gebieten des Alltags nicht so perfekt, wie es soll. Man kann die Leute bestechen. Man kann, wenn man eine Party feiern möchte und dabei Alkohol trinken und tanzen, das dafür zuständige Komitee oder die Revolutionswächter, die in der Nähe ihr Büro haben, bestechen und dann lassen sie einen in Ruhe. So dicht ist es nicht. Das ist das eine. Dann ist es ein Machtapparat, der anders etwa als die Sowjetunion kein Monolith ist. Da gibt es viele Gruppen, die miteinander rivalisieren, die nicht dieselben politischen Ziele haben, die sich manchmal auch bekämpfen. In diesem Gemenge entwickeln sich auch, ich möchte fast sagen, Freiräume. Eine Diktatur in diesem Sinne ist die Islamische Republik nur partienweise. In anderen hat sich das nicht durchführen lassen. Dazu ist auch die Mehrheit der Iraner, die sich abseits hält, die einfach ihr Privatleben führt, viel zu groß. Das ist nicht in den Griff zu kriegen. Und die Repression ist da, die Repression schlägt zu, wenn sich organisierte Opposition bildet. Sie schlägt zu, wenn die Auswüchse des Protestes sichtbar werden oder wenn das Deutsche Vita zu sehr wuchert. Aber so wie die Sowjetunion war oder so wie Nazi-Deutschland war, ist Iran nicht. Insofern sehe ich die Zwangsläufigkeit der Diktatur nicht gegeben. Eine ganz andere Frage, zu der Sie wahrscheinlich auch noch gekommen wären, ist, ob der Gottesstaat, die Herrschaft Gottes mit Demokratie, Volkssouveränität überhaupt vereinbar ist.
Und?
Da würde ich sagen, im Prinzip nicht. Die Gegensätze können überspielt werden auf verschiedene Weise. Rafsanjani hat, als er Präsident war, es geschickt gemacht, pragmatisch. Er hat hier nachgelassen, er hat dort nachgelassen. Er hat mit der drakonischen Strafjustiz der ersten Jahre nach der Revolution Schluss gemacht. Er hat die Kleidervorschriften gelockert, nicht durch Erlass, sondern einfach durch Tolerierung, und indem er zugeschaut. Ich erinnere mich, ich war einmal bei einer seiner Pressekonferenzen in Teheran und da fragte ihn eine Korrespondentin aus den USA irgendetwas. Eine Korrespondentin, die einen großen schwarzen Chador trug, um sich der Landessitte anzupassen. Und Rafsanjani, noch bevor er seine Antwort gab, sagte, warum tragen Sie dieses schwere Ding? Ein Kopftuch genügt doch völlig. Da seine Pressekonferenz im Fernsehen übertragen wurde, sah das ganz Iran. Und viele Frauen begriffen sofort, dass sie nachlassen konnten. So hat er gearbeitet. Khatami hat es anders versucht. Khatami war in seinen Bereichen kulturelle Lockerung erfolgreich, aber er konnte sich gegen den geistlichen Führer und den von ihm dirigierten Wächterrat nicht durchsetzen. Die meisten Reformgesetze, die seine Mehrheit, seine damals vorhandene Mehrheit im Parlament verabschiedet hatte, wurden vom Wächterrat als unislamisch verworfen. Das heißt, der Konflikt zwischen Volkssouveränität und Gottesherrschaft muss früher oder später und wahrscheinlich immer öfters manifest werden. Das lässt sich nicht umspielen. Und insofern glaube ich, dass die Islamische Republik, wenn sie Bestand haben soll, verändert werden muss und sich von selber, von innen verändert wird.
Ja, spannend ist doch jetzt die Frage, manche im Westen sehen das ja bereits so, ob das jetzt der Beginn des Abstiegs des politischen Islam ist. Was meinen Sie?
Der politische Islam ist nicht als eine Einheit aus einem Guss zu sehen. Er ist sehr verschieden in verschiedenen Ländern. Der politische Islam der Muslimbrüder in Ägypten ist ein anderer als der Iran bestimmt. Die Taliban sind eine andere Form von politischer Islam. Der türkische Premierminister Erdogan ist ein Islamist. Er ist es effektiv und sagt das auch selber. Der Taliban-Führer Mullah Omar im Untergrund ist auch ein Islamist. Da gibt es viele Schattierungen und das lässt sich so sehr nicht sagen. In Iran hat durch die 30-jährige Herrschaft des Islam, die politische Herrschaft des Islam, das Ansehen des Glaubens sehr gelitten. Das war ganz unvermeidlich und das ist einer der Gründe auch, warum die großen Ayatollahs gegen die islamische Politik sind. Sie finden, wenn die Religion belastet wird mit den Misserfolgen der Politik, ist das nicht gut für den Glauben. Das ist in Iran geschehen. Deshalb hat das Ansehen des politischen Islam dort schwer gelitten. Die Iraner sagen es mit einem Witz. Sie sagen, früher haben wir zu Hause gebetet und draußen im Restaurant Wodka getrunken. Jetzt beten wir in der Moschee und trinken Wodka zu Hause. Das ist ein beliebter Witz.
Herr Kimmerli, man kann über die Ereignisse im Iran nicht reden, ohne die Rolle Irans als Hegemonialmacht im Nahen Osten in Betracht zu ziehen. Der schiitische Iran unterstützt ja die Hisbollah im Libanon und die Hamas im Gazastreifen. Beide bedrohen Israel. Der Franzose Olivier Roy spricht in seinem Buch Der falsche Krieg von der Schiitisierung des Nahen Ostens. Er sagt, die politische Vormacht der sunnitischen Araber im Mittleren Osten löse sich auf, weil der Irak auf keinen Fall weiterhin ein sunnitischer arabischer Staat sein werde. Also, Iran, wenn man sagt, ist der größte Destabilisierungsfaktor im Nahen Osten. Bergen die Ereignisse im Iran eine Hoffnung für den Nahen Osten?
Das kommt darauf an, ob man findet, dass ein Glas halb voll ist oder halb leer. Es ist ganz unvermeidlich, wer immer Iran regiert, dass Iran als das am meisten entwickelte Land der Region mit den größten materiellen Reserven, aber auch dem größten industriellen, kulturellen und intellektuellen Potenzial zur Vormacht prädestiniert ist. Daran wird niemand etwas ändern. Das wollte der Schah, das will jetzt die Islamische Republik und das würden auch andere Leute so wollen, wenn sie die Islamische Republik übernehmen, umformen oder gar abschaffen. An diesem Anspruch, ausgesprochen oder nicht, halten alle fest. Sie fühlen sich dazu prädestiniert. Die andere Seite des Golfs ist schwächer, die kleinen Scheichtümer, auch Saudi-Arabien, halten in ihrer Wucht, in ihrer wirtschaftlichen und zivilisatorischen Wucht Iran überhaupt nicht stand. Und der Wegfall Iraks, der von Sunniten regiert war, aber natürlich auch ein mehrheitlich schiitisches Land ist, hat die Lage gründlich umgekrempelt. Daran wird sich nichts ändern. Das wurde auch daran sichtbar, als beispielsweise Mousavi gefragt wurde, ob er die Urananreicherung einstellen würde. Er hat gesagt, selbstverständlich nicht. Das wird kein Mensch in Iran akzeptieren. Alle wollen im Grunde genommen die Vormacht der Region sein.
Lassen Sie uns noch abschließend darüber sprechen, wie denn eigentlich der Westen gegenüber dem Iran sich verhalten soll. Manche finden, Obama zum Beispiel sei zu leisetreterisch, da gab es Kritik aus dem Kongress. Immerhin auch interessant, die Deutsche Islamkonferenz sollte eine Erklärung verabschieden, in der es heißt, die in der Deutschen Islamkonferenz vertretenen Muslime verteidigen das Recht auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit in der Islamischen Republik Iran und verurteilen die Menschenrechtsverletzungen dort. Außer den Aleviten hat das keiner der muslimischen Verbandsvertreter unterschrieben. Da sieht man mal, woran man da ist. Wie soll sich dann der Westen gegenüber Iran verhalten?
Nun ist das Verhalten von Muslimen, die als Minderheit in einem westlichen Land leben, eine Geschichte. Die haben selbstverständlich ihre Sympathien. Und da würde ich die Hoffnungen nicht hochspannen, dass sich dort jemand demonstrativ, außer es sei eine kleine Gruppe wie die Alawiten, gegen Iran erklärt. Für die Regierungen stellt sich das Problem ganz anders dar. Wir müssen mit Iran, so wie es ist, auskommen. Wir könnten uns wünschen, dass es schön wäre, dass der demokratische Premierminister Mossadegh aus dem Grab aufersteht und wieder die Macht übernimmt. Man kann sich auch hoffen, dass der Schah wiederkommt.
Aber den haben ja die Amerikaner 1953 abgesägt, den Mossadegh.
Ja, ich sage ja, aber das war die einzige wirklich demokratische Regierung, die es je gab. Man kann, wenn man träumt, wünschen, so etwas könnte wieder kommen. Da fehlen die Voraussetzungen. Man könnte auch auf eine Restauration der Monarchie hoffen. Daraus wird auch nichts. Die Monarchie ist vergessen unter den jungen Iranern. Nein, ich finde, wir müssen pragmatisch umgehen, wie wir das in jedem Fall mit einer fremden Macht von einiger Größe tun müssen. Wir müssen es mit Russland tun. Wir müssen es mit China tun und man wird es auch mit Iran tun müssen. Ich glaube nicht, dass es gut ist, Ratschläge zu geben, beispielsweise wie Angela Merkel das getan hat, eine Neuauszählung der Stimmen verlangen. Das ist nicht unsere Sache. Man kann sagen, wir nehmen einen moralischen Standpunkt ein, das ist unsere Sache. Schön, aber es wirkt kontraproduktiv. Die Iraner, auch die Iraner, die gegen das Regime sind, lassen sich von außen nicht gerne hineinreden. Das würde ich mit aller Emphase betonen.
Herr Kimelli, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Paris, Rudolf Kimelli. Nächste Woche Partei des Unbestimmten, die Union vor der Bundestagswahl. Gast wird der Generalsekretär der CDU, Ronald Bofalla, sein. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.